herzlich willkommen, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, zu Österreichs pünktlichsten Popkultur-Podcast, dem Popkultur-Beichtstuhl, mit dem hervorragenden Arbeitstier Michael Baumgartner.
Hello.
Und mir, dem Enti.
Dem lieben Enti. Hallo, lieber Enti.
Hallo, Michi.
Wir sind wirklich sehr, sehr verlässlich, muss ich ja sagen. Also, Hut ab vor uns.
Bisschen Selbstlob gleich zum Einstieg.
Sicher. Selbstlob. Man kann sich, wer soll uns lieben, wenn wir uns nicht selber lieben?
Ich habe das eigentlich nie verstanden, wie so Selbstlob so einen schlechten Ruf hat.
Ja, nicht. Ich finde mich super.
Ich kann wahnsinnig gut kochen.
Ich kann wahnsinnig gut Kuchen backen. Ich habe da einen Kuchen gebacken für meine Mama zum Muttertag, weil heute ist unser Muttertagspodcast.
Popkulturphänomen Muttertag. Ja, ich bin ein ziemlicher Rabensohn. Ich habe heute den Muttertag fern von meiner lieben Mama verbracht. Dafür jetzt ein Videocall geben.
Ja, zumindest angerufen hast sie.
Ja.
Ja, aber jetzt dann nach heute ausgefahren, ist ja, das ist sie da anscheinend nicht wert, die liebe Mama. Dass man da einfach einmal nach heute fährt.
Eine halbe Welt raus.
Nein, also wir haben das eben Kuchen gemacht und waren heute zum Grillen bei den Eltern. Und jetzt unser Podcast mit alles Themen rund um Mütter. Oder auch nicht.
Deswegen haben wir ja den Aufruf gemacht auf Instagram.
Genau.
Da hat eigentlich Mama gegen Papa gefehlt.
Ja, genau. Das war super gewesen. Am Muttertag ein bisschen unfair, weil dann natürlich jeder die Mama nimmt, nicht wie sonst. Na, also kein Thema. Also für alle, die jetzt noch da sind, die nicht schon aufgelegt haben, wollte ich jetzt sagen. Es geht nicht um Mütter. Da gibt es genug andere Podcasts.
Ja, ist ja popkulturmäßig. Ja, gibt es Popkultur bedeutsame Mütter? Jetzt so in ich würde mal sagen, die Mutter von Breaking Bad, oder?
Peggy Bundy. Die Mom von Malcolm in the Middle.
Batman, Star Wars.
Stimmt, vergiss immer, dass der Mama ist. Was gibt es noch für Popkultur, wichtige Popkulturmütter?
Ein Film Muttertag,
genau, stimmt. Siehst du, den hat man auch behandeln können heute, gell?
Da kann sich jetzt jeder aussuchen, ob man es österreichische Variante oder den Horrorfilm Muttertag.
Genau,
na sag ich. Horrorfilm auch noch, ja.
Na, also es gibt viele wichtige Popkulturmütter, aber wir widmen uns trotzdem immer noch nicht den Müttern am heutigen Muttertag.
Ziemlich langen Part schon im Podcast.
Ja, eben. Schon viel zu viel. Nein. Also, wie gesagt, meine Mama hocht das ja nicht, was ich da mache. Deswegen kann ich ja alles sagen, was ich will. Im Gegensatz zu dir.
Ich glaube, meine Mama hocht so sporadisch rein mittlerweile. Aber nur, wenn wir dann eine spitze Meinung vertreten, dann schaltet sie sofort aus. Was?
Ja. Was?
Star Wars hat gewonnen in der Umfrage, sofort aus.
Du bist nicht mehr mein Sohn.
Wir sind der Star Trek-Haushalt.
Ich bin nicht mehr deine Mutter, Luke. Ja, na, also, Andy, was hat es gegeben bei dir die letzten zwei Wochen, seit wir uns nicht mehr im Podcast gehört haben?
Ich schlage jetzt gleich mein Büchlein auf, wie es sich von Archivar gehört. Das taugt mir übrigens, dass sich das ein bisschen etabliert hat schon.
Der Archivar. Du brauchst einen eigenen Jingle.
Ja, na. Popkulturmäßig in den letzten zwei Wochen, wir haben angefangen, schauen eine neue Serie. Dieses Mal ist es jetzt keine Serie, die schon seit 5 Jahren in die Streaming-Dienste ist, wie sonst immer. Sonst schauen wir immer so alte, kramen immer so alte Ballen raus. Wir haben jetzt eine ganz neue Serie angefangen schauen, nämlich Shadow and Bones. Die hat es mir immer so ein bisschen angezeigt und ich habe die dann immer weggeklickt. Netflix hat mir die immer schon quasi vorgeschlagen. Wir haben es dann doch einmal geschaut und ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Sie haben jetzt auch vor kurzem in die bei der Binge von den Rocket Beans drüber geredet. Und das ist eine Serie von 21 Labs Entertainment und der Showrunner ist der Eric Heiserer, glaube ich, heißt er. Der war schon, glaube ich, Executive Producer von Arrival und Bird Box, also hat schon einmal für Netflix gearbeitet. Und die Serie basiert auf Fantasy-Romane von der Leigh Bardugo und ist jetzt mit den ersten 8 Folgen, also die erste Staffel mit 8 Folgen auf Netflix zum Sehen. Und ja, wir sind jetzt schon ein bisschen rein und ich muss sagen, das gefällt mir sehr gut. So, ich glaube, man sagt Hard Fantasy. Also das ist eine fiktive Welt, ein fiktiver Kontinent, der sich im Krieg mit seinen Nachbarkontinenten befindet. Und in dem Kontinent gibt es so eine Erscheinung, so eine schwarze Nebelwand. Und wenn man in den, also die teilt den Kontinent und wenn man in den Nebel reingeht oder fährt, also die haben so, zuerst habe ich gemeint, das ist ein Wasser, aber das ist so eine Wüstengegend, glaube ich. Die haben so Boote, die auf dem Sand fahren. Und in dem Nebel sind so Monster und so Höllenkreaturen, die jeden, die den Nebel betreten, umbringen wollen und fressen wollen. Und in der Welt gibt es also das ist so eine Fantasy-Welt, so eine Art Mischung aus Game of Thrones und Harry Potter, so kann man es ein bisschen beschreiben. Also es ist schon sehr finster und düster, so, also es ist ein fiktives Land und eine fiktive Welt, aber es hat so ein bisschen, wenn man es jetzt auf die echte Welt ummünzt, dann hätte ich gesagt, so Erster Weltkrieg, Erster Weltkriegszeit, so eine Mischung aus Erster Weltkrieg und 30er Jahre, so. Und da gibt es halt Zauberer, also die können Feuer und Luft manipulieren und beschwören. Die haben dann auch auf die Schiffe haben so einen Zauberer, der einen Wind macht. Und die junge Heldin ist ein Waisenkind, die in dem Land aufwächst. Sie kommt aber ursprünglich aus dem Feindesland, unter Anführungszeichen. Und das lässt man sie ja ununterbrochen spüren. Also sie schaut asiatisch aus. Und hat deswegen aufgrund von ihrem Aussehen ständig mit so rassistischen Anfeindungen zu kämpfen in der Serie. Das ist aber nicht irgendwie, also das haben sie gut umgesetzt, finde ich, das Thema. Also wenn du quasi so kriegerisch verfeindete Nationen, wieder die Leute, die aber im anderen Land aufwachsen, das klingt jetzt, das kennt man recht kitschig und gleich mal ein bisschen. Es kann gleich mal ein bisschen unangenehm werden in der Umsetzung in so einer Fantasy-Serie. Das haben sie aber gut gemacht. Ja, und ich muss ich sagen, hey, kann ich echt empfehlen. Also uns hat es sehr gut gefallen. Wenn man so Fantasy, ich hätte gesagt, das Zielpublikum, sage jetzt einmal junge Erwachsene, wenn man so Fantasy mag, die ja mal ein bisschen, also jetzt nicht ganz wie Game of Thrones, aber halt ein bisschen spannender und ein bisschen für jetzt nicht gerade so ein bisschen weggeht von Herr der Ringe und Game of Thrones und so, das okay. Kann ich empfehlen, ist ganz cool.
Ich habe zweimal reingeschaut, aber noch nie eben, ich muss gestehen, ich bin immer eingeschlafen. Und zweimal eben bis dorthin, wo sie dann durch der Nebel dann halt quasi, wo sie in dem Lager ist am Anfang und da ihren Jugend- oder Kinderfreund trifft und dann irgendwie bin ich zweimal eingeschlafen bei der gleichen Szene. Und ich will es mir auch unbedingt anschauen, was es mir immer vorgeschlagen hat. Und aber okay, weil ich dann machen. Hocht mal super, hocht mal genau nach sowas an, was mir gut gefallen kann.
Ich meine, es ist schon so, dass die, also viele Szenen und viele Situationen sind schon so ein bisschen oft bemüht worden. Also gerade wenn irgendwas, also ganz am Anfang gibt es so eine Szene, wo sie am Boot sind und dann, die haben so eine Zaubererin als Schutz dabei. Und dann fragt man sie, die haben so blaues Licht am Boot.
So was macht das?
Ja, es leuchtet blau. Ich glaube, es ist so ähnlich.
Yes.
So ähnlich. Also ist es, ich habe da sofort an Rambo denken müssen. Und die erklärt halt dann, ja, wir dürfen nur blaues Licht zum Reisen benutzen in dem Nebel, weil von normalem Licht werden die Monster angezogen. Und das wird sehr eindringlich erklärt. Also da hat man extra wirklich ein bisschen Screentime benutzt, um zu erklären, dass man mit blauem Licht reisen musste. Und sie erklärt es so offensichtlich und so sehr für alle. Und 5 Minuten später zündet jemand eine normale Laterne an, weil man gedacht hat, ja, das ist halt irgendwie bescheuert. Weil ja.
Außer du hast noch einen Plot-Twist und der will die Monster anlocken.
Ja, na, so clever ist es dann doch nicht, glaube ich. Aber jetzt nichtsdestotrotz, es ist halt ein sehr unverbrauchtes Setting. Es wirkt so ein bisschen wie ein fiktives Russland. Und so aufgrund der Namen und so, die Städte und die Menschen haben. Ja, und was dann genau mit der Heldin der Serie ist, mit der Hauptfigur, das möchte ich jetzt nicht verraten, aber es
bitte nicht.
Ist schon, ja, wie gesagt, kann ich empfehlen. Mhm.
Ich habe auch was, apropos Russland, ich habe auch eine Serie gestartet und diesmal bin ich der was schaut, was, glaube ich, schon jeder gesehen hat. Oder schon ganz, ganz viele Leute. Wir haben jetzt mit Tschernobyl angefangen und haben gestern die ersten 2 Folgen geschaut und oh mein Gott, sind wir knapp an einer richtigen Katastrophe vorbeigeschrammt. Nicht, dass es so nicht schon genug Katastrophe wäre, aber so richtig massiv mit, ja gut, dann ist Ukraine und Weißrussland einfach mal für 100 Jahre nimmer zu bewohnen. Krise und Katastrophe und nicht nur jetzt mal keinen Sauerampf und keinen Sand mehr essen die nächste Zeit. Das ist richtig zach. Also ich habe ein bisschen recherchiert, es sind auch ein paar Sachen natürlich überzeichnet, wie es halt in TV-Umsetzungen oder Kinofilm-Umsetzungen oft ist. Aber ich glaube, das Grundthema, die Grundgeschichten, was sie dort erzählen, holy shit. Da haben wir mal Glück gehabt. Also,
ja. Ja. Ich habe die Serie komplett gesehen schon. Und ich habe dann auch ein bisschen nachgelesen, wie das sich mit der Wirklichkeit und der Serie, wie das da quasi umgesetzt worden ist. Ich glaube, so eine von den auffälligsten Sachen war ja, dass sie ein ganzes Team an Wissenschaftlern in einer Person zusammengefasst haben. Ich glaube, die weißrussische Kernphysikerin, die da nach Russland oder nach
Ulana Komyuk, gespielt von Emily Watson.
Ja, die hat es anscheinend so nicht gegeben, sondern die Person oder der Charakter ist stellvertretend für ein ganzes Team an Physikern, die da an dem Problem oder die man da zu Rate gezogen hat. Und die haben wir dann, also das ist jetzt kein richtiger Spoiler, aber man hat aus einem, ja, was, da kann man nicht spoilen, das kann man nicht spoilen. Ich habe mir Videos, also da zu einem gewissen Punkt haben Minenarbeiter an Stollen unter den Reaktor bohren müssen. Und immer dann, da gibt es Originalaufnahmen von den Minenarbeitern, die da quasi nur in der Unterhosen in einem radioaktiven Staub bei wahnsinniger Hitze, weil der Reaktorkern über ihnen ausstrahlt, da den Tunnel graben, echt, holy shit.
Wobei sie ja gesagt, ich habe das immer auch gelesen, da habe ich gelesen, dass sie gesagt haben, dass sich die meisten Bauarbeiter oder Minenarbeiter nicht im Tunnel angesteckt haben oder halt quasi verstrahlt worden sind, sondern wo sie rausgegangen sind und dann außen, um Wasser zu trinken und zu rauchen und sich halt oben ohne hingesetzt haben, da anscheinend verstrahlt worden sein. Aber das sind überhaupt alles mit diesen Tauchern. Also wir sind jetzt gerade erst in der zweiten Folge und da sind ja die Taucher, die da eben den Not das Wasser ablassen sollen. Und wo sie gesagt haben, ja, die sind halt innerhalb von einer Woche, sind die tot, die leben immer noch zum Beispiel. Also zwei von drei und einer ist 2005 gestorben, glaube ich. Aber das ja, ist ein ganz... Ja, schräg, aber unglaublich. Also wir haben das ja beide als Kinder miterlebt, oder? Also das ist ja in unsere Kindheit gewesen. Okay, wir sind wieder zurück nach einer kurzen technischen Auszeit. ich habe eben gerade gesagt, dass es ja in unserer Kindheit war. Also wir haben das ja im echten Leben mitbekommen. Ich kann mich da noch erinnern, wir haben halt nicht mehr raus dürfen für eine Zeitl und dann auch nicht mehr Sauerampf essen. Und Sandspielen war verboten eine Zeit lang.
Das klingt so die zwei Main-Punkte in der Kindheit. Sauerampfer essen, 50%, Sandspielen, die anderen 50%.
Genau, und das mit 5.
Beides ist nicht mehr gegangen. Bord's nicht mehr gegangen. Ne? Ja. Ich kann mir das auch noch erinnern und ich habe da, das, also vermutlich war es jetzt nicht so tragisch, wie ich es jetzt erzähle, aber in meinem kindlichen Gemüt hat sich das so abgespeichert wie mein Vater. In Sand, also der steht mit so einer Staubschutzmaske im Garten und schöpft in Sand von der Sandkiste in einen Sack und schüttet es dann in den Bach.
Um das Grundwasser zu kontaminieren.
Ja, das Problem war eigentlich, das unter Anführungszeichen Gute in der ganzen furchtbaren Situation war, es war ja eh schon egal. Es war ja eh alles kontaminiert. Also das ist Heinzel, also das ist so eine angsteinflößende Situation war das. Und mir als Kind deswegen vor allem so gefürchtet, weil sich die Erwachsenen so gefürchtet haben. Und da jetzt in Bogen zurück zu unserem allerersten Podcast, dass ihr die Sendung mit der Maus, wo es um Strahlung gegangen ist, die hat es deswegen gegeben, die Folge, wegen Tschernobyl.
Und
das hat mir einfach, wo mir dann die Sendung mit der Maus erklärt hat, wie gefährlich das ist, habe ich gleich doppelt gefürchtet.
Bravo, Sendung mit der Maus. Es ist aber, also jetzt, wenn man sich das anschaut, es ist so unglaublich beängstigend, wie sie da mit dem Gorbatschow in dem Bunker sitzen und ihm dann so sagen, ja, das sind Milliarden Geschosse und bla bla bla, durchdringen alles und dann eben das mit der Ukraine und Weißrussland und nicht mehr bewohnbar auf die nächsten 100 Jahre. Und dass man dann denkt, boah, wie hardcore. Und also unsichtbarer Feind, oder? Und ich, also wenn jetzt, Sie haben das ja so dargestellt, dass da einige Leute auf die Brücke gegangen sind mit den Kindern und halt das Feuer angeschaut haben aus der Distanz. Und die Feuerwehrleute halt alle hingefahren sind, weil sie gehört haben, ja, ist halt ein Feuer. Und aber eigentlich da schon ihr Todesurteil und Anführungszeichen bei manchen und ohne Anführungszeichen bei einigen, vielen unterschrieben haben. Also unwissentlich. Und da denkt man sich so, man, das hätte ich, also wenn es jetzt da bei mir im Nachbarort auf einmal so eine Explosion ist und der Rauch aufgeht, dann schaut man sich da vielleicht auch beim Fenster raus oder geht irgendwo hin und schaut einmal, oder? Und damals war halt auch das Bewusstsein, glaube ich, von Atomkraft ist ja super sicher dargestellt worden auch, oder? Und vor allem auch die Russen, das merkt man ja auch, haben ja da gesagt, denen war es ja das Wichtigste, dass ihr Bild, das Bild der russischen, des russischen Reichs quasi, nicht angekratzt ist und sie keine Fehler machen, oder? Und die Leute haben es einfach nicht gewusst, haben die gleich gar nicht gedacht, die sind einfach draußen gestanden und dann hat es da jetzt, war da der Fallout oder die Asche, der Ascheregen und dann stehen sie da und denken sich nichts und die Kinder spielen. Und dann denke ich mir schon, wow, das ist schon hart.
Ja, wobei man da schon sagen muss, also ich glaube, dass das zu der Zeit einfach, ich meine, du hast schon recht, da wird da viel, also die sowjetische Regierung wird, also weiß es nicht, aber in der Serie wird es ja dargestellt, war halt wirklich daran interessiert, dass da jetzt im Prinzip keine schlechten Nachrichten in Anführungszeichen ausgehen. Andererseits hat man dann schon gemerkt, ja, die wollen halt ihre Bevölkerung schon auch schützen.
Ja,
also,
ja, das schon. Ja.
Aber das hat es halt irgendwie, also so wie es in der Serie dargestellt wird, und man muss da ja wirklich sagen, es ist ja immer noch eine Serie und ich glaube, da wird da einiges vielleicht auch dramatisiert, ja. Einfach für einen Unterhaltungswert. Was ich sagen wollte. Ja, die wollen halt ihre Leiter nachschützen irgendwann und man muss ja dazu sagen, die menschliche Anstrengung und den unfassbaren menschlichen Aufwand, der da dann schlussendlich betrieben worden ist, um das nicht nur für die Sowjetunion, sondern für die ganze Welt einzudämmen. Also das muss man schon auch, das war schon enorm. Also ich habe da so mal so Zahlen gelesen, wie viele Menschen dann schlussendlich an die Aufräumarbeiten und an der Eindämmung von der Katastrophe beteiligt waren. Und das ist ja, ich glaube, sowas hat es vorher und nachher nicht gegeben, dass so viele Menschen so viel harte Arbeit leisten, um so ein schweres Unglück quasi einzudämmen.
Das und es ist natürlich immer noch eine amerikanische Serie, gell? Also ist immer diese Sky HBO, ja. Co-Produktion. Also das ist natürlich auch mit einer westlichen Brille. Ich weiß nicht, wie dramatisch oder wie lang die das wirklich irgendwie versucht haben zu verschweigen. Und wie spät sie wirklich dann die umliegenden Städte evakuiert haben oder wann sie damit gestartet sind. Aber auf jeden Fall eine Serie, super, also eine Empfehlung für jeden, der es noch nie gesehen hat. Bin echt schon gespannt, wie es weitergeht. Man weiß ja Gott sei Dank, dass es zumindest für uns alle gut ausgegangen ist. Aber auch was ich mir auch gedacht habe, ist jetzt Fukushima, war das jetzt schlimmer, weniger schlimm, gleich schlimm? Ich weiß es ganz ehrlich gesagt
nicht. Ich kann es auch nicht sagen, ja. Also man spricht immer noch von der größten Reaktorkatastrophe, die es jemals gegeben hat, glaube ich, oder? Ich weiß aber nicht, an was man das misst. Misst man es an der Menge des ausgetretenen radioaktiven Materials? Misst man es an die Todesopfer? Misst man es an die Folgen für die Umwelt? Ich meine, wie gesagt, ich muss jetzt aber schon sagen, ich glaube, dass man schon sich bewusst sein muss, also das ist kein leichtes Fernsehvergnügen. Das ist schon echt harter Stoff, finde ich.
Das ist schon harter Stoff, ja. Das ist jetzt nichts, was man sich so gemütlich irgendwie am Abend noch so nach einem harten Arbeitstag zum Runterkommen anschaut.
Also, ey, das sind so, es gibt ein paar Sachen, die die haben so einen, irgendwie so einen Storn im Magen produzieren. Also alles, was auf so realen Katastrophen und auf realen Gräueln passiert, so, und da gehört die Serie auf alle Fälle dazu.
Die Debbie wollte jetzt letztens den Film anschauen über die Welle da in Thailand. Der ist auf Netflix, glaube ich. Und da habe ich gesagt, nein, das kann ich nicht. Kann ich nicht anschauen. Soll sie bitte, oder kann sie gerne allein anschauen. Sie hat es dann auch angeschaut. Weil ich habe da gesagt, nein, ich habe echt keinen Bock auf das, auf das, jetzt okay, jetzt schauen wir Tschernobyl. Nicht viel anders, aber ich habe da keinen Bock gehabt auf das Familie, also das ist ja so fokussiert auf eine Familie. Und das war mal, haben wir gedacht, nein, das ist mir jetzt zu viel. Aber da ist ja auch schräg, dass man ja die Welle nur mit Thailand verbindet und Thailand aber eigentlich als das vierte Land in der Liste ist von den Todesopfern her. Also das Indonesien hat massiv viel mehr Todesopfer wie Thailand, aber ich habe immer gedacht, die Welle war hauptsächlich in Thailand. Also die Opferzahl, die hohen Opferzahlen, aber Indonesien und Sri Lanka und Sumatra, glaube ich, Sumatra ist ja in Indonesien, oder? Die war so viel mir mein Geografieunterricht noch im Gedächtnis ist, waren da viel weit, haben viel mehr. Also da reden wir von irgendwie, glaube ich, 5.000 in Thailand, aber jetzt nagel ich mich nicht fest, ich habe jetzt die Zahlen nicht vor mir, 5.000 in Thailand und Hunderttausende in Indonesien.
Wahnsinn, ja. Das könnte man, glaube ich, auch nicht anschauen. Also das, ich muss noch ganz kurz dazu sagen, was ein bisschen bei der ganzen Sache jetzt einmal weg von der Tragik, was interessant zumindest ist und fast schon ein bisschen lustig ist, dass der Writer, glaube ich, und der Produzent, also Writer, Creator und Executive Producer von Tschernobyl war der Craig Mazin. Und der hat vorher, war der Writer von Scary Movie 3, Scary Movie 4, Hangover 2 und Hangover 3.
Okay, also aus dem Genre quasi.
Und der ist dann direkt von so, ich sage jetzt einmal, ja, sehr seichter Komödie, ist der direkt dann zu dem Hammer. Also das ist schon eine Leistung.
Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, der hat vielleicht davor schon was Ähnliches gemacht. Und mein Hangover ist auch gut geschrieben. Ist ja auch wirklich ein guter, unterhaltsamer Film, finde ich. Oder? Also da ist ja, das Writing von Hangover ist ja auch gut. Also ist anscheinend ein sehr talentierter Schreiber dann.
Ja.
Jetzt habe ich gerade kurz die Zahlen noch, um die Tragik wieder zurückzubringen. Mir wäre das zu lustig sonst, jetzt, wenn du von Hangover redest. 8.000 geschätzt in Thailand. 31.000 bis 38.000 in Sri Lanka. Und in Indonesien 131.000.
Ja, das ist schon Wahnsinn, ja.
Und also offiziell bestätigte. Und da denke ich mal irgendwie schräg, dass man nur von, also dass das so präsent, also so präsent war wegen in Thailand, oder? Also für uns. Für mich war die Welle in Thailand.
Ja, weil das genau der Grund ist, weil halt quasi da einen Haufen Touristen und somit uns betroffen hat. Also jetzt ganz egoistisch gesagt.
Wahrscheinlich.
Ich glaube, das ist der Grund, glaube ich.
Ja. Gut, genug der Tragik.
Genau, nur mal zurück zu Hangover, weil ich das jetzt gerade, weil ich gerade gesagt habe, dass der Craig Mazin da geschrieben hat. Der Regisseur von Hangover 2 und Hangover 3 war der Todd Phillips. Und was der gemacht hat danach?
Die Welle.
Ein Joker-Film gemacht.
Ah, okay.
Jetzt vor 2 Jahren.
Ah, nicht schlecht.
Offensichtlich
schräg, oder?
Alle, die bei Hangover 2 und 3 mitgearbeitet haben, haben danach so ganz, ganz schwere Kosten
gemacht. Wollten wir was Ernstes machen.
Ja.
Apropos schwer, mache ich gleich weiter, weil das eine gute Überleitung ist. mich hat die letzte Woche, glaube ich, erst noch popkulturmäßig Returnal unglaublich beschäftigt. Das ist das Spiel, über das wir kurz im letzten Podcast mit Marco geredet haben. Ist jetzt heraus, ist von Hausmarke, PlayStation Exclusive, erster Third-Person Roguelike Shooter und unheimlich frustrierend, aber auch unheimlich gut und unheimlich motivierend, weil er das Roguelike Gen hat, dass man es immer wieder neu probieren will. Also kurz nochmal, worum es geht. Man stürzt, man ist eine Astronautin oder ein Scout, die Selene, und bekommt da ein Notsignal von einem Planeten, der eigentlich Sperrzone ist, und entscheidet sich dann doch dorthin zu fliegen, stürzt dann ab mit seinem Raumschiff und beginnt dann den Planeten zu erkunden und findet dann eine Leiche von einem Scout, und bei der Identifizierung findet sie eben raus, dass das sie selbst ist. Und nachdem er stirbt, man geht dann weiter und stirbt dann in einem der nächsten Kämpfe gegen die Einheimischen, gegen die einheimische Monsterwelt, und erwacht dann wieder bei seinem Raumschiff. Und der Zyklus geht quasi von vorne los. Und also klassisches Roguelike, und täglich grüßt das Murmeltier, für alle, die jetzt nicht in der Gamer-Szene zu Hause sind, täglich grüßt das Murmeltier mit Aliens. Ähnlich wie der Film mit Tom Cruise, der Name mir wieder nicht einfällt, dessen Name. Genau, und da bin ich dran gehängt und habe jetzt nach knapp 12 Stunden Spielen das zweite Biom erreicht. Also ich bin quasi, habe den ersten Endgegner geschafft. Und ich glaube, es waren 2 Updates mittlerweile, was ich mitgekriegt habe, ist, ich glaube, sie haben es ein bisschen getweakt, weil am Anfang war es unschaffbar. Also am Anfang bin ich fast meist 2 Räume weitergekommen. Ich bin jetzt kein Shooter-Experte, ganz im Gegenteil, aber ein bisschen besser bin ich schon. Und das war wirklich frustrierend. Aber jetzt findet man schneller bessere Waffen. Man kann halt bessere Waffen finden, bessere Ausrüstung. Dann hat man so Parasiten, findet man, die kann man sich anheften. Die haben immer einen positiven und negativen Effekt. Und so levelt man sich halt ab, bis man dann zum Endboss kommt. Und dann kommt man ins nächste Biom quasi. Also den Endboss muss man nur einmal schaffen. Und das hat mich wirklich, ja, wirklich gefesselt. Das ist ein wirklich richtig, richtig cooles Spiel. Macht echt Spaß. Kann ich nur empfehlen für jedem, der Roguelike-Spiele mag, und nutzt die PS5 aus. Also optisch unglaublich gut. Controller-Feedback super. Gunplay ist super. Sehr, sehr. Die Monster zu töten fühlt sich richtig gut an. Also es ist wirklich, man hat ein gutes Feedback, auch haptisches von den Trigger. Und vom ganzen Controller, weil er ganz vibriert, wenn man zum Beispiel ein Item aufklappt oder so, oder sich von einem Ort zum anderen beamt. Also richtig cool, kann ich nur empfehlen. Das hat mich wirklich sehr beeindruckt und auch gefesselt die letzten Tage. Wirklich sehr cool.
Ist es, hat dein Charakter irgendeine Art von permanenten Fortschritt? Also levelt man irgendwas, oder ist es wirklich immer nur nach dem Run vorbei?
Nein, man levelt Kleinigkeiten, also man levelt Waffen-Perks, also umso mehr man mit einer Waffe spielt, umso mehr Perks schaltet man frei, und die bleiben. Also wenn man die Waffe da wiederfindet und mit dem Perk, dann ist der schon freigeschalten. Das bleibt, plus man kriegt dann nochmal ein Schwert, das behaltet man, mit dem kann man so geheime Tore öffnen oder halt so verwucherte Geheimgänge und Räume. Und sonst, man findet Artefakte, die man behält, aber das sind meistens irgendwelche Schlüssel für halt story-driven Sachen. Also man ist schon relativ jedes Mal wieder relativ gleich schwach. Aber wenn man natürlich neue Waffen findet in einem Run, dann findet man die im nächsten Run auch wieder. Also das.
Ich müsste ja. Mich da echt einmal auch an sowas wagen. Hey, ich habe so Rogue-like und Rogue-Light-Spiele, die habe ich immer irgendwie auslassen, ganz einfach, weil ich ein bequemer Gamer bin. Weil ich will quasi durch die Welt marschieren mit meinem Charakter, und dann möchte ich für alles, was ich mache, irgendeine Belohnung kriegen, für jeden Stern, den ich zerschlage und jede Vase, die ich umdrehe, möchte ich eine Belohnung haben. Und am Schluss möchte ich dann so ein overpowered Tank sein, der durch die ganzen Nebenmissionen schon viel zu stark für die Hauptmission ist und dann den Endboss mit einem Fingerschnippen kalt macht.
Ja, das geht da nicht.
So stelle ich mir gutes Gaming vor.
Ja, nein. Übrigens, Antis Gamertag, bequemer Gamer 69. War ein guter Gamertag. Nein, ist cool. Also das ist es nicht. Du musst halt, ich sag so, dass du stark genug bist, dass du den ersten Endgegner schaffst, ist genau an der Grenze, dass du die Welt ein bisschen, dass sie die Welt ein bisschen nervt. Oder? Also, dass es zu viel von der Wiederholung ist. Also, das ist genauso, aber dafür ist die Freude über das Besiegen des Endgegners danach umso größer. Also, ich habe mich wirklich, richtig happy, dass ich es geschafft habe. Also, das ist schon cool, das Erfolgserlebnis dann. Weil es das halt wie Arbeit anfühlt, oder? Also, man hat sich wirklich dorthin gearbeitet, das zu schaffen. Die Runs sind aber relativ lang. Also all run ist jetzt nicht nur 5 oder 10 Minuten oder Viertelstunde, sondern meistens länger. Das ist da ist man dann schon ein bisschen vorsichtiger.
Ich glaube, das ist einfach die Art von das, also ich habe ja die Souls-Spiele nie gespielt, wobei mir ja ganz viele Leute, also das müssen ja fantastische Spiele sein, weil die haben ja nicht umsonst so einen Ruf. Aber bei mir ist halt einfach die Zeit, glaube ich. Also ich habe einfach die Zeit nicht mehr, dass ich den gleichen Abschnitt immer und immer und immer und wieder probiere. Ich hätte die Zeit gern und ich würde gern immer noch so gamen wie als Teenager, aber das geht halt einfach zeitlich nicht mehr.
Verständlich, ne?
Also ich habe mir jetzt ja für die, also in Vorbereitung für den nächsten Podcast, habe ich mal Videospiel vorgenommen und ich habe es dann auch schon gemerkt. Also wenn ich bei einer Stelle öfter als zweimal scheitere, dann ist die Versuchung schon ganz hoch, einer scheinbar ist auf YouTubern.
Dann ist die Versuchung schon relativ hoch, den Controller in den Fernseher zu schleudern. Dann ist Returnal nix für dich.
Okay, ja. Ich würde gleich zu meinem nächsten Punkt übergehen, weil das gut dazu passt, PlayStation Exclusive nämlich. Und zwar habe ich mir angeschaut, Gameplay-Material jetzt, neues, ist jetzt rausgekommen vor einer Woche, glaube ich, zum neuen Ratchet & Clank. Und das hat mir fantastisch gut gefallen. Das ist von Insomniac Games, die Serie. Ratchet & Clank ist PlayStation exklusive Videospielreihe, die seit 2002 12 Teile und ein Remake gekriegt hat. Gespielt habe ich auf der PS2 nur, unter Anführungszeichen, Ratchet & Clank 1, 2 und 3. Die haben mir aber extrem gut gefallen. Also das sind Jump'n'Run-Spiele und 3D-Jump'n'Run-Spiele. Und ich war da auch schon 20, wo ich das gespielt habe und älter. Und ich habe damals schon gemerkt, dass die Lust am Gamen ein bisschen nachlässt. Also einfach aufgrund von Zeit und einfach, man hat vieles schon gespielt. Aber bei Ratchet & Clank habe ich echt so, da kann ich mich erinnern, da war wirklich extrem viel Gaming-Freude dabei, weil das einfach fantastische Spiele waren und sind. Und jetzt, wo ich das Gameplay-Footage vom neuen Teil gesehen habe, habe ich mich wieder daran erinnert, wie gut mir die gefallen haben damals auf der PS2. Und das wäre jetzt mein Titel, wo ich mir denke, boah, für das wird es sich lohnen, eine PS5 zu legen. Also das Gameplay-Material schaut so gut aus. Das Spiel schaut nach so viel Spaß und so viel Unterhaltung aus. Sie kämpfen wieder gegen Nefarious. Das ist der althergebrachte Bösewicht aus der Ratchet & Clank-Reihe. Und ich habe mal ein bisschen so, also das ist natürlich ganz ein anderes Spiel, aber wo ich gesehen habe, wie der Ratchet ist so ein kleines, Lombax heißt die Rasse, das ist so ein kleines, halb Fuchs, halb Wiesel, so ein belziger Held mit einem kleinen Roboter, einem Clank auf dem Rücken. Und da sieht man, wie der halt in die Stadt kommt, der reist in eine andere Dimension. Durch Also der Nefarious wirft ihn in eine andere Dimension, wo der Nefarious immer gewinnt. Und er kommt halt da an. Und so habe ich mir vorgestellt, dass Cyberpunk ausschaut. So wie das Gameplay-Material. Also da gibt es so viel zu sehen in dem Video und so viel Kleinigkeiten. Ich war richtig begeistert. Also auf das freue ich mich schon. Und für das lege ich mir vielleicht sogar PS5 zu.
Okay, das ist eine Ansage. Ich habe ja noch nie Ratchet & Clank gespielt. Habe aber, weil ich ja erst recht spät in die Konsolenwelt eingestiegen bin, aber das habe ich mir auch vorgenommen. Also das habe ich mir auch auf die Liste geschrieben.
Ah, Rift Apart hast du da. Entschuldigung.
Rift Apart,
genau. Ja, genau, ja.
Das schaut wirklich cool aus. Also das werde ich mir wahrscheinlich auch gönnen.
Das macht, also die Teile waren für die damaligen Konsolen, also für die PS2 und dann halt für die PS3 und 4. Also ich habe nur die ersten drei gespielt, aber wir haben schon Material angeschaut von den anderen. Die waren halt auch wirklich jedes Mal, was die Grafik angeht, fantastisch für die jeweilige Zeit. Und mittlerweile schaut es halt aus, wie Animationsfilme vor 5 Jahren ausgeschaut haben.
Ja, also, ja, spielbare Animationsfilme.
Ja. Ja, und das Gameplay hat auch immer extrem viel Spaß gemacht. Also ich mache mir da keine Sorgen, dass es... Insomniac hat ja jetzt ja vor kurzem, ich glaube vor 2 Jahren, 2019 oder 2019 war das, ist ja Marvel Spider-Man von der Firma herausgekommen, das haben ja alle gefeiert. Und Miles das war Morales. Mega.
Ja. Das sind beide sehr, sehr, sehr gut.
Also die kennen schon was.
Ja, bin ich gespannt. Hast du sonst schon was? Sonst haben wir unsere 43 Minuten Vorgeplänkel wieder geschafft.
Wie immer.
Wie immer, pünktlich. Auch hier sehr verlässlich, sehr pünktlich.
Ah, das war's.
Hast du noch was? Ich hab nichts mehr.
Na, ihr
bei mir auch. Gut, dann übergebe ich aber gleich zum Archivar wieder, also gleich zu dir. Und wir starten mit dem Hauptthema, unseren Popkultur-Rivalen, also nicht unseren, sondern Popkultur-Rivalen, die größten Popkultur-Rivalen, sagen wir es einfach mal so.
Genau. Wir haben ja eine Umfrage gemacht auf Instagram, wo die doch eine sehr hohe Beteiligung aufgefallen ist. Ich war ganz begeistert, wie viele Leute da mitgemacht haben. Erst einmal danke dafür. Das hat sehr gut funktioniert. Und wir fangen mit dem ersten an. Und ich hätte gesagt, das ist gleich schon das erste Schwergewicht. Also wir werden das jetzt so machen. Ich denke mal, dass der Michi und ich dann nach einer kurzen Diskussion auch immer uns entscheiden werden, für wen von den beiden Rivalen wir sind. Und dann wird die Abfrage nur eine Stimme ausmachen. Und da werden wir dann jeweils einen Sieger küren. Ja, und dann, das gilt dann auch weltweit und für immer, oder?
Natürlich.
Genau.
Da gibt es ein T-Shirt.
Gut, und die ersten Popkulturrivalen wären, wenn es um Sterne geht, Star Wars und Star Trek.
Star Wars und Star Trek.
Naja, ich glaube, das ist schon einmal.
Ist ein absolutes Schwergewicht. Entscheidungstechnisch für mich jetzt nicht. Aber es sind zwei unglaublich große Franchises. Die größten wahrscheinlich, wenn es um Sternen-Sagas geht. Beide unglaublich gut. Für mich aber, ich sag's gleich gerade raus, war die Entscheidung Star Wars, ganz klar.
Sofort
ohne irgendeinen Zweifel, obwohl wir gerade die Original, also wir gerade mit Star Trek angefangen haben und die Original-Serie fast durch, plus die drei neuen Filme. Und sehr, sehr gut ist, sehr gute Unterhaltung. Erinnert mich lustigerweise immer an meine Oma, weil bei meiner Oma das oft gelaufen ist im Fernsehen. Trotzdem ist für mich die Star Trek-Geschichte, also mir gefällt das Used Universe von Star Wars, gefällt mir viel besser wie das glänzende, saubere, glatte von Star Trek. Also das ist einmal für mich schon, mir gefällt das Punkige besser, wenn man so nennen will, wie das Corporate-Föderationsthema. Das spricht
mir an. Das ist gemein, hä?
Ja, ist aber so. Das ist für mich, das ist halt die Föderation, die Sternenföderation, wie heißt sie?
Ja, und was ist mit dem Empire?
Das ist böse. Das Empire ist böse.
Ja, das sagst du jetzt, weil du ein Fan vom Luke Skywalker bist, aber was ist.
Ich bin Fan vom Han Solo und vom Obi-Wan Kenobi in erster Linie.
Oh, sorry.
Dann erst vom Luke Skywalker. Und na, also ich finde Star Trek cool, ich finde die Filme gut, ich bin auch gerade heraus Team Picard, nicht Team Kirk. Mhm. Weil man vom Picard meiner Meinung nach einiges lernen kann. Also weil es ja wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Leader ist. Also da kann man sich fürs echte Leben auch auf jeden Fall was mitnehmen, auch fürs unternehmerische Leben. Aber nichtsdestotrotz hat mich Star Wars mehr. Also wenn ich jetzt mir entscheiden müsste, was darfst oder was, wenn eines bleibt auf der Welt, das andere muss gehen, dann adieu Star Trek. Ab in eine Galaxie, wo noch niemand zuvor war.
Also bei mir ist es genau andersrum. Ich habe ohne lang zu überlegen mich für Star Trek entschieden. Ich sitze in dem Moment da mit einer Star Trek-Tasse, wo ich mein Schwarztee draus trinke.
Es kann übrigens sein, dass das unser letzter gemeinsamer Podcast ist, aber gerade das so einzuwerfen.
Ja, bei mir ist aber so, dass das vor allem die Entscheidung hat dann total nostalgischen Kern, weil ich habe früher als Kind einfach extrem viel Star Trek geschaut. Erst viel mehr wie Star Wars. Zuerst die Originalserie aus den 60s und dann eben Next Generation aus den 80er. Und das hat mir jedes Mal, ich war richtig fanatisch und ich habe zu Weihnachten, jetzt kommt wieder mal, jetzt erzählen die alten Männer wieder von früher, ich habe zu Weihnachten leere Videokassetten geschenkt gekriegt, auf denen ich dann...
Nostalgia! Das ist auch ein Jingle.
Auf denen ich dann für mich Sachen aufnehmen habe können. Und die waren eigentlich, ich sage jetzt einmal, 40% waren da Star Trek-Folgen. Was ja eigentlich total sinnlos war, weil die sind ja sowieso permanent laufen.
Und sich jetzt nicht so beeindruckend anhört, wie wenn gesagt hatte, 80% waren Star Trek-Folgen. Was waren denn die restlichen 60%?
Die restlichen waren halt Indiana Jones und Rocketeer und was man halt...
Die Bären sind los.
Die Bären sind los. Oh, Mighty Ducks.
Stimmt, mal sehen, schauen wir schon für die nächste Runde.
Ja, für mich war Star Trek auf alle Fälle das ist eine ganz leichte Entscheidung. Und aber, was uns dann wieder eint, ich bin auch ebenfalls Team Picard.
Yay!
Habe aber die neue Picard-Serie ziemlich schnell wieder ausgeschalten, weil ich schon in den ersten paar Minuten gemerkt habe, boah, das gefällt mir nicht, glaube ich.
Ist aber gut. Ist wirklich gut.
Ja? Ja,
muss eine Chance geben, ist wirklich cool. Aber ich mag ihn einfach unglaublich gern als Mensch und Schauspieler und als die Rolle des Picard.
Aber hat das nicht Potenzial, dass man das im Nachhinein Star Trek kaputt macht irgendwie?
Nein, gar nicht.
Nein. Nicht da?
Nein, habe ich überhaupt nicht.
Ja.
Was mich bei Star Trek, vor allem bei der originalen Serie, also bei der originalen Serie so, ich meine, das ist was man sich wirklich so zum, das haust ein, und sagst, hey, boah, jetzt bin ich zu mir, um irgendwas anzufangen, ich will aber nur ins Bett gehen, ich weiß, ich schlafe in 10 Minuten auf der Couch ein, Folge Star Trek. Es passiert ja immer das Gleiche. Sie fliegen durchs Weltall, sie kommen zum Planeten, auf dem Planeten sind andere Menschen und dann dürfen sie eigentlich nicht eingreifen, greifen aber voll ein und dann prügelt sich der Kirk mit irgendwem, verliebt sich in die Häuptlingstochter, wird wieder aufs Schiff gebeamt und fliegt weiter, bis zur nächsten Episode.
Verliebt sich in die Häuptlingstochter.
Ja, ist doch so. Die erste Frau, was bei Star Trek, das sind die Regeln, der mit der roten Uniform stirbt und die erste Frau, die siegt auf dem Planeten, der Shotgun Kirk.
Ja, na, das ist jetzt unfair, weil das klingt jetzt so, als ob das so weiße Männer Frauenhasser-Sendung wäre. Und das ist Star Trek überhaupt
nicht. Nein, es ist keine weiße, trotzdem halt die schwarze Hauptdarstellerin die macht immer nur Telefondienst. Aber,
ja, aber ich meine, jetzt einmal abgesehen von Abgesehen davon, was halt da inhaltlich passiert, das ist ja ein Produkt der 60er Jahre und war die allererste Serie, in der sich eine schwarze Frau und ein weißer Mann geküsst haben, nämlich die Lieutenant Uhura und der Captain Kirk. Und das klingt jetzt banal und für unsere Ohren einfach selbstverständlich, aber das war damals schon, das war was. Das war, und das ist auch nicht von allen so positiv aufgenommen worden, natürlich. Und was noch der Fall war, dass mitten im Kalten Krieg, dass es einen russischen Hauptcharakter gibt, nämlich einen Tschechow. Der war, glaube ich, Bootsmann, glaube ich, auf der Star Trek.
Für die Diversität haben sie viel getan. Also wie gesagt, der Sulu, der ja aber sehr cool finde in die neuen Filme, ja auch der Charakter des Sulu homosexuell ist. Das finde ich ganz lustig. Mhm. Das also finde ich echt ein cooles Statement. Aber der Sulu, Tschechow, der Kirk, Spock, der Außerirdische, plus eine schwarze, auch schwarze Offizierin, oder? Was ist ja, glaube ich, Lieutenant Uhura ist ja Offizierin. Mhm. Das auf jeden Fall. Also das haben sie schon richtig gut gemacht. Ja, da ist Star Trek, Star Wars natürlich ein bisschen hinten nach mit dem einzigen schwarzen Schauspieler, der einen Gangster spielt.
Das Einzige, was halt bei Star Trek irgendwie seltsam ist, ist, dass es immer, wenn die auf einen Planeten kommen, das hat mir als Kind irgendwie schon gestört, dann haben alle Bewohner von dem Planeten die exakt gleichen Eigenschaften. Also es ist nicht so wie auf der Erde, wo es halt unterschiedliche Kontinenten mit unterschiedlichen Völkern, unterschiedlichen Kulturen gibt, sondern die Klingonen sind alles Kriegstreiber. Alle, der ganze Planet. Die Vulkanier sind alle emotionslose, intelligenzbemühte, rationale Wissenschaftlertypen. Also das sind immer alle gleich. Das ist halt, ja,
das
einfach.
War vielleicht aber auch der Zeit geschuldet, oder? Weil sie einfach gesagt haben, das müssen wir einfach erklären.
Ja, das ist, glaube ich, auch, weil Star Trek könnte auch ganz locker als so Wild-West-Serie funktionieren. Das könnten auch einfach Abenteurer sein, die quasi sich in der Besiedelung Amerikas von Osten in den Wilden Westen vorwärts bewegen und da jede Woche auf eine andere Schwierigkeit treffen. So wie Mandalorian ja als fast als Western funktionieren hätte können.
Ja. 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 Es ist ja, ich meine, das hat halt, waren halt bei Star Wars die Planeten, wo alles gleich war. Es gibt einen Eisplaneten, es gibt einen Waldplaneten, es gibt einen Wüstenplaneten. Das ist ja relativ einfach. Aber das ist halt das, was mich bei Star Trek ein bisschen stört, was aber trotzdem ganz witzig ist. Ich habe mir aber jetzt in Star Trek auch nicht so in die, also ich habe jetzt die Originals halt geschaut, die Filme habe ich alle gesehen, plus Next Generation habe ich auch ganz viel gesehen, aber sonst, also ich habe auch die neue Discovery noch nicht geschaut, ich habe Picard habe ich ganz gesehen, aber sonst die ganzen Spin-Offs und Space Station, wie heißt es, keine Ahnung.
Deep Space Nine.
Ja, Deep Space Nine und
das kann ich aber empfehlen, das ist sehr gut.
Voyager. Ja, Deep Space Nine habe ich schon gehört, dass es gut sein soll. Der Matti, der auch unseren Podcast immer sehr fleißig hört, ist ja ein großer Star Trek-Fan. Was aber danach noch mit mir befreundet ist, aber jedenfalls. Der hat mir da, glaube ich, eben auch Deep Space Nine ans Herz gelegt.
Und ich habe jetzt schlechte Neuigkeiten für Matti, weil Instagram hat sich auch für Star Wars entschieden und somit hat Star Wars gewonnen.
Winning! Ihr Loser!
Für alle Zeiten. Jetzt ist Star Trek kann eingestellt werden.
Leider, Star Trek wird nie mehr irgendwo mit gecancelt und von allen Streaming-Plattformen verbannt.
Gut, dann die nächsten Rivalen sind vier Beschützer von New York, und zwar die Ghostbusters auf einer Seite und die Turtles auf der anderen Seite.
Da bin ich jetzt gespannt, was du sagst, deswegen darfst du das erster.
Ich bin ganz klar Ghostbusters.
Ich bin auch ganz klar Ghostbusters. Ja.
Sehr gut.
Gut, nächstes Thema.
Nein, ich muss dazu sagen, ich finde die Turtles, ich habe Turtles-T-Shirts und Turtles-Comics und ich bin ein riesiger Turtles-Fan gewesen als Kind und jetzt auch noch. Mir hat das wahnsinnig gut gefallen und ich habe die Zeichentrickserie geschaut und also und ich wollte da immer versucht, die Waffen von den Turtles nachzubauen. Und also ich bin ein wahnsinniger Turtles-Fan, aber ich bin nur ein größerer Ghostbusters-Fan. Also die Ghostbusters haben noch, obwohl das so viele, ich sage jetzt einmal, ja, die ist nicht kleiner, die Franchise, aber naja, gibt es auch viel, gell? Gibt es auch Zeichentrickserien und Filme. Sehr viel
Ghostbusters, aber es ist nicht so, es ist viel mehr auf die zwei Filme fokussiert,
ja,
oder? Was und Turtles, bei Turtles gibt es kein so ein Hauptding, finde ich. Weil es gibt die Turtles, die mit wo Frank Zander die Titelmusik gemacht hat in Deutschland und Österreich.
Ja, das ist die eigentliche Zeichentrickserie, oder?
Das ist die eigentliche Zeichentrickserie, genau. Aber es gibt so viel unterschiedliche Zeichentrickserien mittlerweile. Das hat schon ein bisschen was von Spider-Man. Also ich blicke da gar nicht mehr so richtig durch. Da gibt es wirklich extrem viele verschiedene.
Ah ja, oder? Die von Nickelodeon, die ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Die ist sehr gut, die neue. Was heißt neu? Die ist sicher auch schon 5, 6 Jahre alt. Aber es gibt von Nickelodeon so eine Animationsserie von den Turtles. Die ist super. Die ist sehr lustig.
Ja, aber Turtles waren immer ganz witzig, oder? Also als Kind habe ich das schon immer gern geschaut.
Und jetzt kommt da so ein bisschen eine Popkultursünde, weil die neuen Turtles-Filme vom Bay produziert, und oder? Mhm. Glaube ich. Gefallen mir beide sehr gut.
Habe ich noch nicht gesehen. Ich nehme sie mir immer vor zu schauen. Ich habe sie aber noch nicht gesehen.
Ja, das ist halt, ich meine, die Turtles sind halt, also im Original oder in der Zeichentrickserie und die alten Filme sind das halt eher, die sind halt eher klein und eher so lean, also schlaksig und Ninjas, also leise und in den neuen Filmen sind es halt so riesige Kampfmaschinen, 2 Meter große, 1,5 Meter breite. Aber mir die beiden Filme haben mir sehr gut gefallen.
Okay, muss ich mal nochmal anschauen.
Und gute schlechte Neuigkeiten. Hast du noch was dazu zum...
Zu den Turtles? Hast du
noch was dazu?
Oder zu Ghostbusters? Zu
Turtles oder Ghostbusters?
Also Ghostbusters ist, ja, Ghostbusters ist für mich eine meiner absoluten Lieblings-Franchises. Also da würde ich mir am liebsten alles kaufen, was es gibt. Und wo wir in New York waren das letzte Mal, waren wir ja wieder bei der Ghostbusters-Station. Die ich übrigens auch in beiden Spider-Man-Spielen gefunden habe.
Die Hook and Ladder 8.
Genau. Und da ist aber davor gestanden, also auf der anderen Straßenseite. Und da schaue ich so um und denke, mal voll cool, das ist die Ghostbusters-Station. Und da ist ja als Ghostbusters-Zeichen, hängt ja innen drin an der Wand. Und dann hat die Debbie gesagt, ob sie ein Foto machen soll. Und dann habe ich gesagt, ja, machen wir ein Foto. Dann haben wir ein Foto gemacht. Und dann sind wir rüber und da war im Offen. Und da war... Der Feuerwehrmann ist von der Rasen gestanden und dem hast du schon richtig so angesehen, der wartet jetzt eigentlich schon nur drauf, dass wir jetzt zu ihm hingehen und ihn fragen, ob wir halt reinschauen dürfen. Und der war schon so richtig so, weißt du, hast du gesehen, so, der hat sich schon so aufgebaut, ein bisschen so bereit gemacht, so um mit uns zu reden. Und die Davy auch so, ja, geh halt, red halt mit ihm, wo du reinschauen kannst. Und ich so wie so ein 5-Jähriger, weißt du? So, weggeschaut und weitergegangen. Nein, passt schon. Ich habe alles gesehen.
Was ist, wenn der Dr. Wankman daheim ist?
Ja, oh Gott. Nein, ich habe gedacht, ich zeige mich drüber, dass ich nicht zumindest einfach gefragt habe, wo ich kurz reinschauen darf. Aber ich glaube, sie haben sie innen eh nicht verwendet. Sie haben sie eh nur von außen verwendet, oder? Also ich glaube, innen war es ja als Studio dann, oder?
Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube schon ein Studio, weil die war ja zu jeder Zeit, war das ja echte Feuerwache, oder?
Eben. Aber es war natürlich schon cool gewesen. Aber da habe ich nicht die Cojones dazu gehabt. Aber ich habe mal vor kurzem Ghostbusters The Inside Story gehabt mit Vorwort vom Evan Reitman, weil ich lese ja sehr gern Bücher über Filme. Und sehr, sehr schönes Buch. Sehr, sehr cool. Und ja, das werde ich mir jetzt dann im Sommer auf der Terrasse gönnen. Genau, aber Ghostbusters ist da bei mir ganz eindeutig. Wir haben unsere Fans, oder unsere Fans klingt sozusagen, unsere Follower abgestimmt.
Hey, jetzt, wie wir versuchen, das Ghostbusters-Thema abzuwürgen. Ich habe es vorher so ganz unsympathisch. Und hast du noch was? Aber jetzt ist mir noch was eingefallen, weil ich muss auch noch kurz was erzählen, bevor ich zum Ergebnis komme. Und zwar, ich finde, die Ghostbusters-Filme sind auf eine Art und Weise gut gealtert wie kaum andere Filme aus die 80er, weil die haben sowas, erstens sind die Spezialeffekte so zeitlos auf eine gewisse Art und Weise. Es kommen ja, also wie die Geister sind alles praktische Effekte und halt Schnitttricks und die Protonenstrahler und die Geisterfalle, das ist halt alles Zeichentrick im Prinzip. Und das ist schon einmal gut gealtert, man kann die extrem gut anschauen und ich finde da, die sind immer noch lustig, also das ist immer noch guter Humor, obwohl man eh schon so viel gesehen hat, sind das immer noch witzige Filme.
Ja.
Aber ich habe jetzt vor kurzem die Filme mit meiner Freundin angeschaut und die Rebecca hat das zum allerersten Mal gesehen und dann sagt sie zu mir, weil da gibt es ja die Szene, wo die Ghostbusters ins Sedgwick Hotel kommen, um in Slimer einzufangen. Mhm. Und dann sagt sie zu mir, ja, Moment mal, wie viel Zeit ist denn da jetzt vergangen? Sag ich, ja, keine Ahnung, Wochen, Monate. Ja, wir hatten das ganze Equipment gebaut. Sag ich, ja, die Ghostbusters haben das gebaut. Und dann hat sie gesagt, na, aber der Dr. Peter Wenkman ist Doktor der Psychologie und Parapsychologie. Der kennt sich überhaupt nicht aus mit Protonenbeschleunigern. Und dann ist mir eingefallen, ja, Moment mal, das sind die Eispsychologen. Wir hatten das wirklich gebaut. Wir hatten das wirklich gebaut, das ganze Zeug.
Hat dir deine Ex-Freundin echt Ghostbusters kaputt gemacht?
Nein, nicht meine Ex-Freundin, meine Rebecca.
Nein. Doch, deine Ex-Freundin.
Ach so. Nein, die Rebecca ist mehr als Ghostbusters.
Oh, sehr nett.
Krass, gell? Hoffentlich hört sie das.
Ja. Das hört sie sicher. Sonst schneide ich es aus und schicke sie. Ghostbusters ist unglaublich gut. Nein, wir beenden Ghostbusters noch nicht. Ghostbusters.
Ich glaube, wir mögen es doch nicht.
Ist unglaublich gut gealtert. Vor allem, was halt da ist, was in ganz, ganz viele 80er-Filme haben, ist eine unglaublich liebevolle Synchronisation. Weil ich habe zwei Lieblingszitate. Also einmal habe ich mir sogar ein T-Shirt gemacht. Und eins ist das, wo sie beim Bürgermeister sein und nachher sagt er, ich sage, alles mit unserem System war alles okay, solange bis das Energienetz ausgeschaltet wurde von diesem Schwanzlosen da. Sie lösten eine Explosion aus. Und dann fragt der Bürgermeister, ist das die Wahrheit? Und dann sagt da wieder der Wenkman, ja, das ist die Wahrheit. Dieser Mann da hat keinen Schwanz.
Das ist
so gut. Ja,
wie der Bill Murray so da reinschaut. Der Bill Murray spielt es auch so super. Weil er sagt es so und schaut, er bewegt den Kopf nicht und schaut schon auf die Seite. Und.
Und das zweite Mega-Zitat ist, Ray, wenn dich irgendjemand fragt, ob du ein Gott bist, dann sagst du ja. Das finde ich auch immer noch unglaublich. Bist du ein Gott? Und ich sehe hinten drei alle so kopfnickend und er, nein. Super.
Ja, er macht da so Handbewegung. Ich finde es immer wieder, jedes Mal, wenn ich Ghostbusters schaue, dann warte ich auf die Szene, wie der Ray Stantz im Sedgwick Hotel in Slimer zum ersten Mal sieht und dann so die Zigarette an der Lippe hängen bleibt.
Ja. Wo man sich immer gefragt, ist das geplant gewesen?
Nein. Ich glaube sogar, dass sie, wenn man die Szene genau anschaut, dann merkt man, dass er erschrickt, vorher er in Slimer sieht. Also quasi, er erschrickt, obwohl er noch gar nicht hinschaut. Und ich glaube, die haben bei den Dreharbeiten für Ghostbusters, wenn man sich da die Doku auf Netflix anschaut, ich glaube, die haben da nicht viel Zeit gehabt für irgendwelche Reshoots oder sondern da war alles gleich mal im Kasten.
Ja, na, ist ja unglaublich guter Film. Kann man sich auch immer, also ich schaue den immer, wir schauen den echt immer, wenn er irgendwo ist, schauen wir uns den Film an, weil einfach, oder die Filme an. Und jetzt kommt ja bald der neue, bin ich schon gespannt.
Gut, jetzt aber. Und auf Instagram haben auch die Ghostbusters gewonnen. Also 3 Punkte gehen an Ghostbusters und haben somit ganz klar den Clash mit den Turtles
ganz
gewonnen.
Ganz klar. Ja. Das war's, Turtles sind raus. Hast du es jetzt gerade gelöscht auf deinem Computer, oder? Wie man gehört hat. Die Turtles.
Alles gelöscht, CDs weg, Spiele weg. Gut, dann das nächste ist Xbox gegen PlayStation.
Konsolenkrieg!
Genau, der gute alte Konsolenkrieg. Das wichtigste, unwichtige Thema, wenn es ums Gaming geht.
Was ich nie verstanden habe. Was ich auch bis heute nicht verstehe, wo ich auch nicht teilhabe, aber aus dem Grund, weil ich immer beide Konsolen geholt habe.
Ja, genau. Und deswegen verstehen das so Rich Kids nicht.
Genau. Ich bin relativ spät in das Konsolen-Game eingestiegen. Ich war ja immer PC-Spieler und bin erst mit der Xbox 360 in die Konsolenwelt eingestiegen. Und haben wir dann aber erst später dann noch die PlayStation 3, ist glaube ich da als Pendant dazu, geholt. Deswegen, ja, ich finde, beide Konsolen haben ihre Vor- und Nachteile. Also bei mir, ich habe da glaube ich gar nichts, also ich habe da, das ist bei mir ein klassisches Teil, also ich habe da echt keine Meinung dazu, negativ.
Nein, da muss ich jetzt leider als Archivar, ich muss die zwingen zu einer Antwort, leider.
Es ist voll schwierig, weil im Moment...
Das kann man die Hörer nicht antun, du musst dich entscheiden.
Im Moment ist die Xbox vorne, weil sie einfach den Game Pass hat. Und der Game Pass so ein unglaublich mächtiges Ding ist, oder? Wenn du einen Game Pass hast und jetzt nicht Early Adopter bist bei Spielen, dann brauchst du dir wirklich kein Spiel mehr kaufen. Weil jetzt ist Bethesda ist jetzt noch mit dem Game Pass, EA ist mit dem Game Pass. Also FIFA zum Beispiel, für FIFA spielt, FIFA kommt jetzt die Woche, glaube ich, oder letzte Woche, in Game Pass, FIFA 21. Das kommt im Oktober raus. Und das wird nicht vergünstigt sein im Shop, bis neue FIFA rauskommt. Und das ist schon mächtig. Also das ist schon, und vor allem, du kannst halt ganz, ganz viele Spiele einfach mal anzocken. Und natürlich hat die PlayStation hat ja auch das PS Now, oder? Aber irgendwie, weiß nicht, das hat mich nie so gereizt wie Xbox. Und Xbox hatte sogar mal Phil Spencer, glaube ich, heißt er, hat ja mal gesagt in einer Keynote, dass ihr Produkt nicht die Konsole ist in Zukunft, sondern der Game Pass.
Ja.
Was ja ein spannendes Ding ist. Und deswegen hat bei mir im Moment die Xbox die Nase vorn, aber nur minimal, weil die PlayStation einfach die viel, viel besseren Exclusives hat. Und deswegen ist es so schwierig. Aber ich würde sagen, im Moment zocke ich mehr Xbox bis jetzt auf die letzte Woche, weil da war halt Returnal und jetzt habe ich halt Returnal gezockt.
Naja. Nochmal zurück zu dem Konsolenkrieg, das wir da kurz gesagt haben. Ich glaube, das, weil du gesagt hast, du verstehst das nicht. Ich glaube, das hat einfach wirklich, das kommt noch aus 8-Bit-Zeiten, weil es halt wirklich früher war. Wir haben uns als Kids, hat's einfach, ich meine, jetzt ist natürlich als Erwachsene, wenn man da Bock drauf hat und wenn man es leisten kann, dann kauft man sich beide Konsolen, weil so teuer ist das Hobby nicht. Also wenn du jetzt zum Beispiel Skifahren oder so mit Gamen vergleichst, dann bist du mit einer Konsole gleich mal dabei.
Voll, und wenn's auf die Zeit rechnest, wie lange die Lebensdauer von einer Konsole ist.
Oder? Ja, eben. Also kauf dir mal ein paar Ski und quasi eine neue Skiausrüstung und da bist dann gleich mal, ist Vielfache los von dem, was eine neue Konsole kostet. Und ich glaube aber, dass das halt früher so war, da hat es einfach Leute gegeben, die haben Nintendo gehabt und Leute, die haben Sega gehabt. Und so, das war halt jetzt mit seit es PlayStation und Xbox gibt, halt dann auch wieder so PS1 oder PS2 und Xbox, da hat man sich halt entscheiden müssen. Und vor allem ganz wichtig, wo gamen die Freunde auf was für einer Plattform?
Ja, was jetzt auch mittlerweile auch schon nicht mehr wichtig ist, weil ganz, ganz viel Crossplay hat, oder?
Genau, ja.
Aber wie gesagt, bei mir ist vielleicht im Moment wirklich die Xbox.
Ich war ja immer, also ich habe ja PS1 gehabt und war ein Riesenfan und habe dann PS2 gehabt und war ein noch größerer Fan, weil die PS2 war wirklich die Konsole, mit der ich, glaube ich, am meisten gespielt habe. Meine gute alte, treue PS2. Und da habe ich wirklich, ich glaube, dass ich auf keinem System so viel gespielt habe wie auf dem, weil ich habe da einfach die Zeit noch gehabt. Das war genau das Alter, wo man die Zeit gehabt hat dafür. Und bin dann aber auf Xbox 360 gewechselt, weil die PS3 so lang auf sich warten hat lassen und dann so extrem teuer war. Und das war, glaube ich, der Grund, warum ich auf die 360 gewechselt habe. Und bin dann seitdem bei der Xbox geblieben. Also habe da Xbox One, ich habe dann nur eine PS3 gehabt, also ich habe mir dann damals dann auch beide Systeme gekauft, habe aber auf der PS3 nur wirklich ganz wenig gespielt. Also halt, jetzt muss ich kurz überlegen, welche Titel ich da wirklich gespielt habe. Killzone kann ich mir erinnern.
Das war dabei, oder? Nein, das war bei der 4er dabei. Also das kann auch, also ich kann auch, ich weiß, der Killzone war doch bei der PlayStation 4 dabei, oder?
Nein, das weiß ich nicht. Es hat auf der 2er die Serie angefangen.
Ah, okay.
Und auf der 3er hat es dann einen Teil gegeben. ja, ich könnte nicht mehr genau sagen, was ich jetzt gespielt habe. Ich glaube nicht einmal mehr Ratchet & Clank. Ich habe die hauptsächlich zum Blu-ray-Schauen verwendet. Und gegamed ist dann immer auf der Xbox geworden, weil eben viele Xbox gehabt haben dann. Und ich muss eben bis jetzt auch klar sagen, und vor allem im Game Pass jetzt, das ist ja, wie du gesagt hast, das ist ja ein Traum, was das Gaming angeht. Stell dir mal vor, du bist jetzt ein Kid mit 13 Jahren und im Prinzip sind mit 16 Euro im Monat sind alle deine Gaming-Ansprüche befriedigt.
Ja, Wahnsinn. Also ich kann mich erinnern, früher, wie wir Computer gespielt haben, wie oft wir da, und jetzt ein Aufruf gleich an alle, die das hören, bitte schreibt uns, wenn ihr wisst, wer das war, wenn ihr den kennt. Es hat in der Meinhardstraße in Innsbruck ein Computergeschäft gegeben. Und der hat Mike geheißen. War in meiner Erinnerung relativ groß, blonde, lange Haare, so ein Pferdeschwanz, und der hat dann ein Computergeschäft gehabt in der Meinhardstraße. Wenn ihr irgendwer kennt, schreibt uns, wer das ist, weil den würde ich liebend gerne mal in einen Podcast einladen. Und da sind wir zu dem rein und haben halt immer uns die Spiele angeschaut, die wir gerne gehabt hätten, und sind dann wieder gegangen, weil wir die Kohle nicht gehabt haben, um sie uns zu kaufen. Ja. Und ich habe mal mit Mario eben, mit einem von meinen, oder mit meinem besten Freund in der Schule damals, wo wir uns jetzt wieder mal getroffen haben, habe ich gesagt, hey, kannst du dich erinnern, bei Mike, ja, Mann, das war so cool. Und dann sage ich, warum haben wir uns die Spiele nicht gekauft damals? Warum haben wir denn das Sommer dann? Und dann sage ich, weil wir die Kohle nicht gehabt haben. Also ein Spiel hat halt 500 Schilling gekostet, oder? Damals auch schon. So 70 Euro ist das, kriegt das hin, oder? 50, 70 Euro, sowas in der Gegend? Oder haben sie
gekostet? Also ein Gameboy-Spiel hat 650 Schilling gekostet, ja, in Österreich, glaube ich, in die 90er.
Ja. Eben, und jetzt holst du den Game Pass und hast alles. Hast wirklich alles. Okay. Außer halt die neuesten Sachen. Und selbst die Xbox Exclusives hast du ja alle auch dabei. Und das ist schon...
Ja, das ist wirklich ein super System. Also, was halt... ja, so eine Geschichte glaube ich auch, weil du das sagst, warum haben wir uns die Spiele nicht gekauft? Ich kann mich erinnern, im alten Kaufhaus Tirol in der Spielzeugabteilung, wenn man mit den Eltern einmal aus der Ferne nach Innsbruck gefahren ist, und dann hat es vielleicht ein Gameboy-Spiel abgegeben, dann hat man sich eins aussuchen dürfen, oder da hat man mit dem Weihnachtsgeld eins gekauft, und dann ist man vor dem Gameboy-Schrank gestanden, und dann ist jemand Angestelltes gekommen und hat man gefragt, ob man bitte aufsparen kann. Aber dann hat man, ja, aber nur drei Spiele anschauen. Dann hat man halt irgendwie sich drei Spiele ausgenommen, und dann hat man hinten die angeschaut und nach die Screenshots beurteilt, und dann hat man eins genommen.
Ja, geil.
Und wenn das dann ein Scheiß war, war das egal. Das hat man trotzdem dann ein Jahr lang gespielt. Ja. Jeden Tag.
Ja, durchaus. Und das ist ja großartig. Na, also PlayStation, Xbox, sehr, sehr knappes Rennen. Für mich im Moment die Xbox, wobei der PlayStation 5 Controller natürlich auch ein Riesenschritt in die Zukunft ist, muss man auch sagen. Der ist unglaublich gut, was man jetzt gerade bei Returnal merkt, wie ich vorher gesagt habe. Aber im Moment bei mir Xbox winning.
Gut, dann ist es ganz knapp, weil deine Stimme ja ganz, ganz knapp ist und meine eher sehr bei Xbox, aber Instagram hat sich für PlayStation entschieden. Trotzdem saust das Schwert des Urteils nieder.
Die ganzen Instagram-Kids. Yes. PlayStation. FIFA. Ultimate
Vorsicht, Impact. Michi, Vorsicht, das sind unsere Hörer.
Auf den kann ich verzichten. Auf die PlayStation-Spieler. Nein. Wie gesagt, PlayStation mega, mega gut. Aber wie gesagt, im Moment Xbox it is.
Gut, dann die nächsten Rivalen, und zwar, wenn es um die größte Fantasy-Reihe der Welt geht. Was ist die beste Fantasy-Reihe? Game of Thrones oder Herr der Ringe?
Hart.
Dann lasse ich dir jetzt den Vortritt nochmal. Also das würde mich interessieren, was du da sagst.
Also ich bin ein riesen Game of Thrones-Fan und auch ein riesen Lord of the Rings, also Herr der Ringe-Fan. Ich war sogar Herr der Ringe Triple Feature im Metropol-Kino. Und das war richtig anstrengend. 9 Stunden im Kino sitzen. So viel Popcorn kann man gar nicht essen. Also so viel Popcorn kann man gar nicht. Na, kann man nicht. Egal. Herr der Ringe. Leider relativ schlecht gealtert, finde ich. Von den Effekten her. Ja. Also zumindest, wenn man genau hinschaut. Storymäßig sehr, sehr cool. Boah, ist schwierig. Game of Thrones war halt so ein Brett. Game of Thrones war so, so, so Hype und so gut und hat so jede Woche gewartet, bis die nächste Folge kommt. Es ist wirklich schwierig zu vergleichen. Aber so wie ich den Archivar kennen, will er wieder ein Urteil.
Ja.
Judge, ich bin das Gesetz. Judge Hershey und Chief Justice. Judge Dredd bin ich dann demnach. Na, du bist der Judge Dredd. Ja, das war halt so ein Hype auch. Also das habe ich ja so als Hype gelebt. Das war für mich auch jede Woche gewartet, bis das. Aber die letzte Season war halt auch, hat das halt alles nochmal ein bisschen zerstört. So wie das Ende von How I Met Your Mother. Es ist schwierig. Boah, es ist so schwierig. Es ist wirklich schwierig. Sag du, dann sag ich deins.
Na, bei mir ist es so, ich bin schon ein riesen Herr der Ringe-Fan und ich hab natürlich wie jeder nach dem ersten Film angefangen, die Bücher lesen und habe dann mir gar keine eigenen Bilder mehr machen können, sondern der Frodo hat dann so ausgeschaut, halt wie der Elijah Wood und der Legolas wie der Orlando Bloom. Und mir haben die Filme ja ganz gut getaugt und mir kommt davor, dass man die immer noch gut schauen kann. Da finde ich zum Beispiel der Hobbit, obwohl er neuer ist, schlechter gealtert wie Herr der Ringe.
Nein, also schauen tue ich sie auch immer noch gern. Gell? Also ich liebe sie auch, aber sie sind halt, man sieht halt schon hin und wieder so CGI-Sachen, was halt, genau hinschaut, oder nicht einmal genau hinschaut. Also wie der Legolas da über den das Mammut, weiß nicht, wie es genaue Name des Tieres ist, da runterrutscht. Der Ottifant. Olifant.
Na, Oli.
Der Ottifant. Da runterrutscht und ganz am Anfang die Szene, wo sie dann die Geschichte erzählt wird über den Ring, wo sie dann dieser Schlucht kämpfen. Ach, das ist schon alles ein bisschen. Aber vielleicht habe ich da so ein zu genaues Auge, kann auch sein. Hobbit war halt einfach Arc-Buch in drei Filme. Das ist halt auch ganz.
Ja, aber das sind ja, das meine ich ja beim Hobbit, das waren ja im Prinzip Animationsfilme. Also da ist schon sehr, ich finde, der ist halt deswegen schlechter gealtert, weil jetzt die Orks bei Herr der Ringe sind halt noch
Menschen.
Also
schlecht bezahlte australische Soldaten.
Schauspieler mit Maske und halt echten Rüstungen und echten Schwertern und ich finde, das sieht man bei dem Film auch, dass da halt viel echt ist und die haben halt nur beim Nötigsten auf CGI zurückgegriffen und bei Hobbit ist halt wirklich, sind ja Einzelpersonen, also das ist ja der Oberbösewicht, der mit der Armprothese und dem der Ork, glaube ich, ist das, mit der Armprothese. Das ist ja alles schon animiert und wenn du so die Makings, die Making-of anschaust, wie der Gandalf da in dem Greenscreen sitzt, so traurig, dann, ja, das sieht man im Film schon an, finde ich. Es schaut jetzt nicht schlecht aus, aber er ist schlechter gealtert, meiner Meinung nach, wie die alte Trilogie. Aber du hast schon recht, wenn man jetzt also die ganzen, also der Gollum aus dem ersten Teil, ja, das sieht man schon mit heutigen Augen, sieht man das schon sehr, dass das.
Mir kommt halt ein bisschen vor, als ob so ein bisschen wie Star Wars, die Original, also die alte Episode 4, 5 und 6 versus Episode 1, 2 und 3, wo sie einfach gesagt haben: Jetzt haben wir die Technik, jetzt nutzen wir sie ja, oder? So wirkt es ein bisschen beim Hobbit, wo ich mir denke, jetzt hätte ein bisschen mehr auf praktische Effekte setzen sollen. Das wäre in dieser Welt glaubwürdiger, wie jetzt halt alles auf CGI zu machen. Aber ja.
Die Filme sind jetzt 20 Jahre alt. Man meint immer so, ja, Herr der Ringe, aber die sind jetzt ja auch schon 20 Jahre alt.
Ich kann mich erinnern, wo ich ein Kind war, hat man der Roman hat man damals, der war voller Herr der Ringe-Fan, immer schon als Kind auch schon. Also Fan, als Kind jetzt nicht mehr, glaube ich. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Aber der hat dann auch die Bücher gelesen und hat dann mal gesagt, hey, jetzt kommt ein Herr der Ringe-Trickfilm. Müssen wir unbedingt anschauen. Und ich weiß nicht warum, aber dann sind wir im, siehst du, im Tenniscafé gesessen, im Fernseher, und haben dort den Herr der Ringe Zeichentrickfilm angeschaut. Und der war
So
das,
hat sich das der Tolkien vorgestellt,
genau.
genau so.
Und der war ja nicht einmal besonders gut. Ja, das war ja, glaube ich, das waren ja, glaube ich, überzeichnete Schauspieler oder so.
Ist so ein
Ganz,
Rotoskop,
ja,
so ein Rotoskop-Film war
ganz
das.
schräg. Ich habe den einmal später dann auf DVD gekauft, aus, keine Ahnung, Popkultursündengründen.
Ah.
Ja,
Sehr
Rhyme-mäßig,
gut.
ein kleiner Rhyme-Master. Ja, aber ja, bah, wenn wir jetzt so drüber reden, würde ich fast Game of Thrones sagen, aber eigentlich, nein, es ist so schwierig.
Ich meine, bei Game of Thrones ist es so, dass ich das nicht habe, dass ich habe die Enttäuschung nicht aus der letzten Staffel. Mir hat die, ich habe die, ich glaube, ich bin einfach ein extrem einfacher Typ. Mir hat das genauso gefallen wie die ganze Serie. Ich bin mit offenem Maul da gehockt und haben uns zugeschaut, wie das Spoil jetzt nicht, aber ich habe halt das Ende von Game of Thrones angeschaut, was mit King's Landing, was in King's Landing so passiert. Mir hat das wirklich gefallen. Ich kann schon verstehen, was die Kritikpunkte sind, aber das macht mir jetzt nicht die Serie
Aber
kaputt.
es war
Also,
halt so gehetzt da am Ende und irgendwie nicht auserzählt. Und das war irgendwie alles ein bisschen eigenartig. Das ist irgendwie schade.
ja, ich habe auch nie verstanden, warum sie nicht nur eine Staffel gekriegt haben oder warum man nicht nur eine Staffel gemacht hat. Hätte man nämlich können. Also wäre kein Problem gewesen.
Ja, und auch wie schnell dann die, also wie was nicht, Spoilern, da ist es dann jetzt ein bisschen blöd, aber es sind einfach so
Ja.
Sachen, auf die sie so lange hinarbeiten, über sechs, sieben oder sechs, sieben Staffeln, sind dann innerhalb von einer halben Stunde abgefrühstückt. Dann denke ich mir, das war's jetzt. Von dem habt ihr jetzt die ganze Zeit geredet. Weißt? Das war jetzt ja kein Stress, das war jetzt überhaupt kein Stress. Also warum habt ihr jetzt so einen Stress gehabt? Also warum habt ihr so dann, als ob das jetzt so ein Riesending war. Das war jetzt ja relativ schnell erledigt. Weißt du, Mann?
Ja, vielleicht, ich kann mir halt schon vorstellen, dass sie wollten, also das klingt jetzt wie eine Entschuldigung, aber vielleicht wollten sie sowas, so ein Ende, das so banal ist, aber haben es einfach nicht gescheit umgesetzt. Weil, also die letzten Szenen, wo dann quasi die Überlebenden wieder aufeinandertreffen und man sieht, was mit allen passiert, da habe ich mir schon auch gedacht. Ja, jetzt come on, hey. Also,
Ja.
da ist so sehr viel vergessen und vergeben auf einmal wieder, oder? Aber ich freue mich jetzt auf alle Fälle schon auf die Spin-offs.
Ja, bin ja gespannt, ja.
Und ich bin ganz klar bei Game of Thrones.
Ich muss, es ist schwierig. Ich sage jetzt einfach Herr der Ringe, damit ich was anderes sage wie du. Damit man
Und
damit man Instagram entscheiden lassen.
genau, und somit liegst du auch bei Instagram. Die Umfrage hat ebenfalls Herr der Ringe ergeben.
Ha.
Beste Fantasy, die es jemals gegeben hat. Ab jetzt.
Ab jetzt, genau. Schaut, ich habe Game of Thrones auch gut gefunden, aber jetzt gibt es halt nicht mehr.
Wird dann für den Produzenten von Popkulturbeichtstuhl unangenehme E-Mail-Reihe, die ganzen riesigen Studios zu schreiben, dass ihre Franchises jetzt erledigt sind.
Ja, genau.
Und ganz unangenehm wird es im nächsten Fall, weil jetzt geht es um Comics. Und von was gibt es die besten Comics und die besten Comic-Verfilmungen? Von Marvel oder von DC?
Wow. Du, ich, wer will?
Ja,
In
fang an. Das
die
bin
Hölle der
ich.
Möwen.
Ja.
War ein schwieriges Thema. Schwierig deswegen, weil ich eigentlich ein riesen Batman-Fan bin. Aber eigentlich ist MCU einfach viel, viel, also wenn wir jetzt von Filmen reden, Comics bin jetzt nicht so drinnen. Also ich lese zwar immer wieder ein paar Marvel-Comics, weil ich da die Ultimate-App habe, wo halt alle Comics lesen kannst. Und da lese ich halt gerne die ganzen alten Sachen. Also die ersten Iron Man, die ersten Spider-Man. Und, aber eigentlich, also in die Comic-Welt eingestiegen bin ich mit Batman. Mit den Batman-Filme, mit dem, Michael Keaton und Jack Nicholson als Joker, Danny DeVito als Pinguin im zweiten Teil.
War fantastisch. Nicole Kidman als fantastische Performance.
Catwoman. Mit dem bin ich in die Comic-Welt eingestiegen. Und halt Batman, natürlich auch die Batman-Serie, die alte, aber das ist ja eher witzig gewesen. Deswegen bin ich eigentlich ein Batman, schon sehr Batman-Fan. Also wenn mich wer fragt, wer ist dein Lieblings-Superheld, würde ich wahrscheinlich Batman sagen. Mhm. Wobei mittlerweile durchs MCU halt einfach so viele neue, coole Charaktere aufgetaucht sind, die man nicht am Schirm gehabt hat, wenn man nicht die Comics gelesen hat. Weil Iron Man war für mich nicht existent, bevor es nicht einen Film gegeben hat.
Aber hast du überhaupt Comics gelesen als, Entschuldigung, die Unterbrechung, aber hast du Comics gelesen überhaupt als Kind oder als Jugendlicher? War das für dich ein Ding? Also ich sage jetzt Marvel und DC.
Nein, gar nicht. Nur Mickey Mouse Magazin, Lucky Luke und Asterix.
Clever und Smart.
Und Clever und Smart, genau.
Ja.
Und Mad Magazin. aber, na eben, und dann sind die MCU-Filme gekommen und dann ab dem Zeitpunkt war es, also ab dem Zeitpunkt hat das MCU übernommen bei mir. Also die Superman-Filme, die alten mit dem, wie heißt der? Schauspieler?
Christopher Reeves.
Christopher Reeves waren natürlich auch mega. Gene Hackman, glaube ich, gell, war da der Lex Luthor, oder?
Ja, spitze eigentlich, ja. Kann ich ganz vergessen, ja, stimmt.
Und na, die waren auch, also der Superman natürlich, die Szene in dem Kornfeld, wo ein Kind und ein Hund rettet. Super, aber wie gesagt, MCU war es dann bei mir. Durch Iron Man, durch Avengers, durch Guardians of the Galaxy und Co. Muss ich jetzt sagen, es ist das MCU.
Oh, das gefällt dem Hund gar nicht, hey.
Na eben, deswegen machen wir jetzt ganz kurz Pause und ich schaue mal kurz, was mit dem Hund los ist und dann sind wir gleich wieder da. So, der Hund ist beruhigt, liegt jetzt da hinter mir. Keine Ahnung, was sie kaputt hat, was der Wind, der ihnen Angst gemacht hat. Aber ja, bei mir ist MCU, also Marvel hat ganz klar die Nase vorn. Sorry Batman, sorry Wonder Woman, sorry Flash, Arrow und Co. Macht es alle gut. Aber wie gesagt, das Marvel hat einfach mit dem Cinematic Universe so einen grandiosen Job gemacht, dass das einfach für mich das bessere Franchise ist.
Mhm. Bei mir ist es, wie du, habe ich als Kind auch, ich habe vielleicht einmal Fantastic Four Comic, habe ich glaube ich einmal gehabt. Und das hat mir natürlich nicht so getaugt. Und ich habe, also wenn es Comics abgeben hat, dann wie bei dir im Asterix, Lucky Luke, Clever und Smart, Alf, Garfield und solche Sachen. Somit ist auch bei mir das die Entscheidung halt rein auf dem, auf Filme und Serien. Und bei mir ist es so, dass ich habe angefangen, das Marvel Cinematic Universe zu schauen und war dann ziemlich schnell draußen. Und das liegt aber an mir. Also das, ich habe halt irgendwie gemerkt, das Superhelden-Kino von Marvel, das... Ja, ich habe dann irgendwann nur noch die Teile geschaut, wo halt wirklich alle gesagt haben, hey, das musst du sehen, so wie Civil War und Endgame. Aber ich war da ziemlich schnell draußen und ich habe es dann nie nachgeholt. Also das Cinematic Universe von Marvel spielt jetzt nicht so eine große Rolle da in meiner Unterhaltungswelt. Was mir sehr gut gefallen hat, und zwar wirklich am besten, glaube ich, von alle, war Guardians of the Galaxy 1. Der hat mir wirklich fantastisch gut gefallen und der hat das Zeug, glaube ich, wenn du den mit deiner großen Schwester oder mit deinem großen Bruder oder mit Mama und Papa ins Kino gehst mit 8, 9 Jahren und du schaust dir Guardians 1 an, dann glaube ich schon, dass da so Kids Erinnerungen generieren können wie mir an Star Wars. Also der Film hat ja wirklich alles. Der ist ja sehr abenteuerlich und sehr unterhaltsam. Der hat ein bisschen so ein Feeling, finde ich, von
Mega Soundtrack.
Ja, für uns.
Für uns. Die Frage, ja.
Und hat mir dann aber der zweite Teil überhaupt nicht gefallen. Also den zweiten Teil von Guardians hat mir die Szene mit der Verabschiedung für der, wie heißt es, seine Vaterfigur, der den Pfeil hat. Ja, die Verabschiedung von dem, das war super, eine super Szene. Das
nein, Blödsinn, du meinst seine Vaterfigur, du meinst nicht seinen wirklichen Vater. Du meinst einen, sie wird es mir vergleichen, Windu ein, hast aber nicht.
Ja, nein, das war gespielt von dem Bösewicht aus Walking Dead, hat den gespielt.
Ja.
Ja, auf alle Fälle, das war gut gemacht, aber ansonsten hat mir der zweite gar nicht gefallen. Und ich war halt irgendwie...
Yondu, Entschuldigung.
Der Yondu, genau, danke. Und wie dir ist mir so gegangen, eben mit den alten Batman-Filmen, jetzt ist gleich Sprung wieder zurück in die 90er. Die alten Batman-Filme, so, das war der erste Kontakt mit so Comic-Verfilmungen, neben Die Maske und Dick Tracy. und wenn man Batman Returns mit der Michelle Pfeiffer und dem Danny DeVito heutzutage anschaut, dann der Film ist ja, den kann man ja halt, der wirkte wie ein Theaterspiel, also der wirkte wie eine Theateraufführung. Der ist so übertrieben und so comichaft. Also das passt ja eh super, aber so werden halt heutzutage nicht mehr Filme gemacht. Und der Danny DeVito mit seiner Performance wie ein Pinguin spielt, das ist eine von die also das ist neben im Heath Ledger als Joker und jetzt im Joaquin Phoenix als Joker, ist das ja eine von den besten Performances, was es so in Comicfilmen gibt, finde ich.
Das ist halt
ja, der ist ja Wahnsinn, hätte.
Das ist halt eine richtige Comicverfilmung. Also das ist halt so ein richtiger Tim Burton. Das sind zwar richtige Tim Burton-Movies, oder? Das ist alles so surreal, überzeichnet, übertrieben. Das macht man jetzt ja nichts mehr. Es hat ja alles so einen realen Anspruch, oder? Die neuen Batman-Filme, das ist, spielt ja alles in so einer realen Welt.
Ja, so Leute wie die Menschen in Batman und Batman Returns sind, so sind sie ja in echt nicht, so sind sie nur im Comic. Und so wie die Menschen in die Marvel Cinematic Universe sind, da versucht man halt zumindest, wie du sagst, so einen halbwegs realen Anspruch zu haben. Und das finde ich bei den neuen Batman-Filmen so super. Mir gefallen die Batman-Verfilmungen mit, ja, was heißt die neuen, sind die auch schon immer neu, sind die auch schon wieder 15 Jahre alt zum Teil, mit dem
Nolan,
also Dark
ja,
von Bale, Nolan.
Mit
ja,
dem Bale, ja.
Christian Bale. Ja, genau, die gefallen mir sehr gut und das, was für mich, der Film, der für mich Comic-Verfilmungen rettet, vielleicht ist eben Joker von Todd Phillips.
Mhm. Es stimmt,
hey, wenn da bin ich im Kino gehockt, hey, also.
Ja, der war crazy. Der war so beklemmend und so unangenehm, auf eine sehr gute Art und Weise.
Der macht so einen gefährlichen, der Film ist irgendwie so, ja, der macht schon einen gefährlich guten Job, hey, mit dem Joker als Hauptfigur.
Voll, weil er halt auch sehr real ist, oder? Ich meine, sonst ist der Joker ihm in irgendeiner Säurefass gefallen und ist dann halt da rausgekommen oder hat sich, ich meine, das war der Heath Ledger Joker auch schon, wo er erzählt, dass ihm der Vater da, glaube ich, die Mundwinkel, oder? Oder hat er sich selber abgeschnitten?
Nein, das stimmt ja nicht. Er erzählt ja immer was anderes.
Ah, okay.
Er lügt ja. Okay. Oder zumindest habe ich das so interpretiert. Er erzählt ja jedes Mal andere Geschichten.
Okay, aber jetzt der letzte Joker mit dem Joaquin Phoenix, wo man so Mitleid hat mit ihm auch, oder? Weil du sagst, der macht der Arme, der wird da in der U-Bahn so verarscht und irgendwie verprügelt und lacht und kann nichts dafür. Und aber dann, wie er so kippt, oder? Und wie man merkt, wow, fuck, das ist ein totaler Psychopath, oder ist er totaler Psychopath geworden, aber nicht, weil er Psychopath sein will, sondern weil die Menschen zum Psychopathen gemacht haben, oder? Irgendwie.
Das, ja, man muss das schon,
Erschreckende.
Ja, man muss das schon sehr so, also die Auferstehungsszene von ihm am Schluss, wo ihn die Demonstranten so so Messias-artig so in die Luft halten, wie er auf dem Auto steht und so sich mit seinem eigenen Blut so die Maske zeichnet. Also da muss man schon sehr viel Arbeit ins Reflektieren von dem Film stecken, damit man auch die richtigen Schlüsse zieht. Das ist ein gefährlich guter Film, was das angeht.
Ja, voll. Ja. Also jetzt, wo du dir aufzählt hast, also sein in Nolan, Batman und so, stimmt, da waren schon auch richtig, richtige gute Filme dabei. Ihr seid halt überschattet. Leider wiegen die schlechten Eindrücke einfach oft einmal schwerer wie die guten. Und Marvel hat sich halt wirklich sehr, sehr wenig Fehlgriffe erlaubt in ihm. Und das ist halt alles so, allein dass das jetzt alles so eine runde Geschichte gibt, oder? Also die ganzen Verbindungen zu die alten Filmen und wo sie schon irgendwie angefangen haben, was aufzubauen in Iron Man 1, was dann irgendwie in Endgame wieder daherkommt, und das ist halt schon großartig. Und da habe ich halt irgendwie das Gefühl gehabt, DC wollte mit Justice League einfach das in einem oder zwei Filme machen, was Marvel über 10 Jahre gemacht hat. Und das haben sie halt leider nicht geschafft. Und das wiegt halt jetzt relativ schwer.
Ja. Ist es da vielleicht auch das ganze gute Disney-Geld, das da hilft?
Wahrscheinlich hilft die Maus.
Die Mäuse. Also ich bin auf der Seite von DC, aber Instagram hat sich ebenfalls für Marvel entschieden und somit gewinnt Marvel in dem Fall.
Yay, wie viel steht es auch zwischen uns und Instagram? 4-1.
Das weiß ich gar nicht. Das hat, oh, da hat der Archivar jetzt geschlafen. Aber das kann ich dann nachreichen auf Instagram.
Genau, das reicht schon nach, super.
Gut, dann wäre das Nächste. Lego gegen Playmobil. Gespielt wird am besten mit
Lego.
Ich bin auch für Lego. Instagram ist auch für Lego. 86%.
Fast. Next.
Nein, also Lego und Playmobil, das war wirklich ganz eine klare Sache. Also ich habe da wirklich sofort mich für Lego entschieden. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich gar kein, ich glaube, ich habe kein einziges Playmobil, das stimmt nicht, ich habe sogar Playmobil-Spielzeug gehabt, aber ich war das so klein, dass ich mich gar nicht erinnern kann, wie ich mit dem gespielt habe. Die einzige Verbindung, die ich zu Playmobil habe, oder die einzige Erinnerung, ist, dass vor ungefähr 10 Jahren, wo meine Nichten in dem Alter waren, dass sie mit Playmobil spielen, und die haben dann mit meinem alten Playmobil gespielt, daheim in der alten Heimat, und da ist meinem Schwager aus Standhöhe, also ungefähr 1,5 Meter, ein Playmobil-Pferdchen auf ein paar Fuß an den großen Zehennagel gefallen und hat ihn so blöd getroffen, dass er einen schwarzen Zehennagel gekriegt hat von dem Playmobil-Rösschen.
Also man kann sich nicht nur an Legosteinen an den Füßen verletzen.
Ich habe mir das dann auch gedacht, ich habe mir dann gedacht, aha, da, interessant, schau her, Lego wirkt von unten, Playmobil von oben auf den Fuß, destruktiv.
Also kann ich mit Lego und Playmobil gemeinsam einen ganzen Fuß zerstören.
Genau, Holzfuß danach.
Holzfuß.
Genau, dann
was ja Lego auch mal war. Holzspielzeug.
Ein Holzfuß.
Aber nein, bei mir war das auch Lego, wobei ich ganz viel Playmobil auch gespielt habe als Kind. Vor allem mit den Western-Sachen. Ganz viele Western-Sachen gehabt. So, und auch ein Feuerwehrauto habe ich gehabt, kann ich mich erinnern. Und so ein Safari-Auto. Aber Lego ist halt das, was mich bis jetzt noch begeistert. Also Lego habe ich halt jetzt noch, mit bald 40. Apropos, ich habe Geburtstag am 19. Mai, das heißt, Lego ist always welcome.
Das kannst du gerne mit einem Gabelstapler ein riesen Geschenk abstellen bei mir. Genau. Wir werden das dann reviewen.
Unboxing. Lego begleitet mich halt bis jetzt und deswegen ist es bei mir ganz klar Lego gewesen. Es gibt zwar auch von Playmobil jetzt zum Beispiel Back to the Future, Ghostbusters, das gibt es alles, aber ich würde mir nie ein Playmobil-Set kaufen von, also okay, der DeLorean ist schon cool von Playmobil, muss ich zugeben, aber ich würde mir jetzt nie ein Playmobil-Set kaufen und das dann ins Regal stellen. Lego, Ghostbusters, Station steht im Keller in der Packung, Lego Ecto 1 steht im Keller in der Packung, da schon, also ist schräg, aber Lego ist halt irgendwie für Erwachsene, hat halt einen anderen Reiz noch, finde ich, wie Playmobil. aber es sind ein paar tolle Spielsachen, wobei Lego, es gibt ja das Lego und das Playmobil-Kind, oder? Da gibt es doch sogar, gibt es nicht sogar ein Buch drüber?
Aber hat das nicht, ich meine, jetzt ganz eine blöde Frage, ist, ich meine, Playmobil sind ja eigentlich Actionfiguren, oder?
Schon, ja, im weitesten Sinn.
Weil, ich meine, es gibt ja die groben, weil du kannst ja bei Playmobil jetzt in dem Sinn nichts bauen, oder?
Nein. Du hast vorgegebene Sets, wo du, was halt bei Lego jetzt auch immer mehr geworden ist, also du hast bei Lego jetzt auch immer mehr so Playsets, wo du eine bestimmte Welt baust, also wo du auch bestimmte Welt baust und mit der dann spielst. Also da ist jetzt die Kreativität ist da ein bisschen weggenommen worden, wobei du ja immer noch alles bauen kannst, Straß. Aber bei Playmobil kannst du es halt nicht machen.
Oh, jetzt fällt mir was ein. Jetzt muss ich was revidieren. Jetzt habe ich einen kompletten Blödsinn erzählt. Und zwar habe ich jetzt das Pferdchen von meinem Schwager, der ihm auf den Fuß gefallen ist. Das war ein Duplo-Pferdchen. Kennst du das?
Ja.
Das war kein Playmobil-Pferdchen, sondern ein Duplo-Pferdchen.
Also zerstört Lego und Duplo weiterhin Füße.
Also Duplo ist ja eher so Lego für Kleinkinder. Das ist ja im Prinzip nach dem Lego-Prinzip, aber die Spielsteine sind in der einer Größe, dass es unmöglich verschluckt werden kann von einem Kind.
Sagen nicht unmöglich. Challenge accepted. Nein, aber Duplo ist ja auch von Lego. Duplo ist ja auch von Lego.
Ist die gleiche Firma?
Ja.
Okay. Oh, und dann habe ich natürlich gar kein Playmobil gehabt, weil mir fällt gerade ein, jetzt muss ich ja alles revidieren, war ja alles ein Blödsinn. Ich habe nur Duplo gehabt und Lego.
Alles revidieren, die ganzen anderthalb Stunden? Oder nur
den ganzen Podcast wird komplett neu aufgezeichnet.
Herzlich willkommen.
Aber trotzdem, ich bin auf alle Fälle Lego, ja.
Und das Internet?
Das Internet ist eben auch Lego. Und zwar ganz klar. Genau. Ich glaube, das war es gibt eine Umfrage, die war noch klarer, und zwar wesentlich klarer. Aber lass mich kurz nochmal nachschauen. Ja, gleiches Ergebnis wie bei Marvel vs. DC. 86% Lego, 14% Playmobil.
Okay, gut. Damit war es das für Playmobil. Ja, und mit dieser Zusammenfassung unseres Archivars, der das wieder grandios gemacht hat, nicht nur diese Datenaufbereitung, sondern das gesamte Gespräch war mir wieder eine große Freude, lieber Andy. Damit beenden wir diese erste Episode unserer zweiteiligen größten Rivalen der Popkultur. Und ja. Würde sagen, danke fürs Zuhören. Folgt uns auf Instagram, bitte. Lasst uns ein Like auf Spotify, Apple Podcasts da. Bewertet uns gerne auf Apple Podcasts und erzählt es euren Freunden, Freundinnen, jedem, den Popkultur interessieren könnte und der vielleicht Spaß daran hat, uns zwei zuzuhören von unserem kleinen Podcast. Freut uns, gebt uns gerne Feedback und ja, das war's von mir. Andy, hast du noch was?
Mir hat es auch wieder sehr viel Spaß gemacht. War eine sehr schöne Folge, voll mit News und aber auch Nostalgie. Und ist somit jetzt schon die zweite Reihe, die wir fortführen werden, neben die Ego-Shooter.
Genau, Ready Player 3.
Ready Player 3 mit Mako. Sollen wir sonst noch ein bisschen einen Ausblick geben oder soll es eine Überraschung sein?
Überraschung,
sehr gut.
Nein, machen wir Überraschung, ist besser. Außer der Archivar verlangt nach einem Ausblick, aber sonst überraschen.
Wir haben aber schon einige Themen und haben auch schon neue Gäste organisiert, die Gast sein werden im Popkultur-Beichtstuhl. Ja, und dann freue ich mich auch schon aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Hoffe, dass alle viel Spaß gehabt haben. Ja. Ja, dann verabschiede ich mich somit.
Bis bald. Brav noch das Outro anhören. Schönen Abend. Ciao.
Genau. Tschüss.